Ich würde noch weitergehen und sagen, wir beobachten hier eine ziemlich toxische Beziehung.
Die NATO will in Ankara Stärke zeigen gegenüber Russland, an der Seite der Ukraine und als Bündnis, das sich von Donald Trump nicht auseinanderdividieren lässt. Doch nach diesem Gipfel bleibt die Frage, wie stark ist diese NATO wirklich, wenn ihr wichtigster Partner unberechenbar geworden ist? Trump droht mit dem Abzug amerikanischer Soldaten aus Europa, attackiert Spanien scharf und eskaliert gleichzeitig den Konflikt mit dem Iran. Währenddessen bombardiert Russland weiter ukrainische Städte. Unser Chefredakteur Florian Harms war für T-Online in Ankara vor Ort. Von ihm hören wir gleich, wie sich dieser Gipfel angefühlt hat. Und wir sprechen mit Sarah Nanni von den Grünen, der verteidigungspolitischen Sprecherin ihrer Bundestagsfraktion. Was bedeutet dieser Gipfel für die Ukraine? Und kann Europa seine Sicherheit künftig mit weniger Amerika organisieren? Starten wir rein in diese neue Folge von Tagesanbruch, die Diskussion. Florian Harms, ganz frisch zurück aus Ankara. Hallo Florian.
Hallo.
Und ich begrüße unseren heutigen Gast Sarah Nanni von den Grünen, der verteidigungspolitischen Sprecherin ihrer Bundestagsfraktion. Schön, dass Sie sich heute die Zeit nehmen. Hallo.
Hallo.
Florian, du warst beim NATO-Gipfel in Ankara vor Ort. Von außen sah man jetzt sehr große Bilder. Erdogan als Gastgeber, Trump beim Dinner mit Merz und Meloni. Viel demonstrierte Einigkeit. Einen Tag später hat Trump dann aber gegen Spanien ausgeteilt, mit Truppenabzug aus Europa gedroht. Und der Iran-Konflikt ist auch noch mitten in den Gipfel geplatzt. Wie war die Stimmung vor Ort?
Ja, interessant war, und das sind auch die Signale, die uns aus dem Umfeld der Bundesregierung erreicht haben, dass es eigentlich eine Diskrepanz gegeben hat, die maßgeblich durch Donald Trump in diesen Gipfel reingebracht wurde. Nämlich auf der einen Seite das, was er vor den Fernsehkameras gesagt hat. Du hast es gerade angesprochen, also Drohungen gegen einzelne europäische NATO-Partner und wirklich eine sehr scharfe Sprache auf der einen Seite. Und dann auf der anderen Seite die eigentliche Arbeitssitzung, also wo dann die 32 Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten an einem runden Tisch sitzen und sich austauschen und dann auch sowas wie dieses Dinner, wo man sich sehr angelegentlich unterhalten hat. Und da ist uns erzählt worden, dass Trump da völlig anders aufgetreten sei, nämlich sehr charmant, sehr konzentriert. Er habe entgegen seinen sonstigen Gewohnheiten auch das Meeting komplett mitgemacht, also sich alle Stellungnahmen auch von den kleinen Staaten angehört. Und habe dann namentlich einzelne Staaten ausdrücklich gelobt, nämlich Polen, Deutschland, die baltischen Staaten und Norwegen und ihre massive Aufrüstung gewürdigt. Und das ist dann schon etwas anderes als das, was so durch die Schlagzeilen rumgekommen ist.
Das ist ein interessanter Einblick. Armin Laschet hat im ZDF ziemlich offen formuliert, Ziel sei es, Trump bei Laune zu halten, weil Europa die USA vor allem im Ukraine-Krieg braucht. Frau Nanni, wie klingt das für Sie? Ist das noch realistische Sicherheitspolitik oder ist das schon auch ein gefährliches Maß an Abhängigkeit von einem US-Präsidenten, dessen Kurs kaum berechenbar ist?
Ich würde noch weitergehen und sagen, wir beobachten hier eine ziemlich toxische Beziehung und eine Seite, die sich anscheinend nicht daraus lösen kann, obwohl sie sich eigentlich lösen müsste. Wenn jetzt Armin Laschet selber zugeht, ihn nur Trump nur bei Laune halten zu wollen, dann frage ich mich doch ernsthaft, ist er davon überzeugt, dass wenn es zu einem Verteidigungsfall der NATO kommt, man mit diesem bei Laune halten dafür sorgt, dass Donald Trump bis zu 400.000 amerikanische Soldaten auf den Kontinent schickt, um Russland abzuwehren. Das ist doch naiv. Und diese ganze Rhetorik, das ganze Arbeiten auch der verschiedenen Ministerien läuft ja darauf hinaus, dass man sich nicht auf den Plan B vorbereitet, sollte es wirklich zum Bündnisfall kommen. Und das Bündnis steht nicht.
Ich habe einen anderen Eindruck, offen gestanden. Ich stimme zu, dass das sehr unberechenbar ist und das hört man auch hinter den Kulissen, dass Trump halt sei, wie er sei. Man wisse nie, was er als nächstes tue. Ich glaube aber gleichwohl, dass man sich auf diesen Plan B oder diesen möglichen Fall einer wie auch immer gearteten Verteidigungssituation vorbereitet. Das kostet aber Zeit. Ich habe noch keinen NATO-Gipfel erlebt und ich war jetzt auf dem vierten Gipfel dabei, bei dem so viele große, wirklich sehr große Rüstungsprojekte, auch verteidigungspolitische große Projekte angekündigt wurden, lanciert wurden, ausgebaut wurden für Unmengen von Geld. Also Mark Rutte, der Generalsekretär der NATO, hat es einmal gesagt, dass die Mitgliedstaaten allein in den vergangenen zwei Jahren zusätzlich 258 Milliarden Euro für verteidigungspolitische Zwecke jetzt bereitgestellt haben. Ich habe den Eindruck, da passiert sehr viel. Also man rüstet auf, man stellt sich stärker auf, um möglichst bald in der Lage zu sein, wie Sie es ansprechen, Frau Nanni, sich eben im Verteidigungsfall unabhängig von den Vereinigten Staaten machen zu können. Das ist natürlich noch nicht so weit und das braucht Zeit. Und man kann sicherlich darüber diskutieren, ob da alles richtig läuft. Also ob das schnell genug geht, ob das effizient genug geht, ob die Beschaffung gut funktioniert oder ob es da an vielen Stellen noch im Argen liegt. Aber dass man sich grundsätzlich darauf vorbereitet, den Eindruck hatte ich schon bei diesem Gipfel.
Während also in Ankara über Abschreckung und Aufrüstung gesprochen wird, hat Russland weiter ukrainische Städte bombardiert. Florian Harms, du hast in deiner Analyse einen sehr starken Kontrast beschrieben. Einmal dort der Gipfel im Präsidentenpalast Erdogans und 1200 Kilometer weiter nördlich die Trümmer von Kiew. Die NATO-Staaten wollen der Ukraine auch ein neues Milliardenversprechen geben, 70 Milliarden Euro pro Jahr. Gleichzeitig gibt es keine feste Quote, wer wie viel zahlen muss. Ist das aus deiner Sicht, du hast es schon anklingen lassen, ein starkes Signal oder bleibt da vielleicht auch ein bisschen zu viel im Ungefähren, weil nicht jeder weiß, wie viel wer bezahlt?
Also insbesondere Deutschland tut viel mittlerweile für die Ukraine, aber als Ganzes tun die europäischen NATO-Staaten meiner Ansicht nach zu wenig. Da könnte mehr kommen, insbesondere von großen Ländern wie Frankreich oder Spanien oder auch Italien. Da passiert nicht genug. Da ist sehr viel Rhetorik und man unterstützt die Ukraine politisch. Aber wenn es dann um Fakten geht, Lieferungen, Waffen etc., passiert zu wenig. Und was die Ukrainer brauchen, ist wirklich Gerät. Gerät, um sich zu verteidigen. Ein wichtiger Punkt ist ja jetzt gewesen, dass die USA den Ukrainern gestatten, dass sie selber Patriot-Raketen bauen dürfen in der Ukraine, um diese russischen ballistischen Raketen abzufangen, die wirklich Nacht für Nacht Schrecken verbreiten. Also allein in einer Woche sind 50 Ukrainer jetzt zu Tode gekommen durch solche Angriffe. Aber das ist natürlich etwas, was nicht sofort greift, sondern diese Geräte müssen erstmal entwickelt werden. Und da kann man schon die Kritik üben, dass nach wie vor, nach über 4 Jahren von diesem Krieg, von der Menge der europäischen Staaten zu wenig Unterstützung für die Ukraine kommt.
Frau Nanni, wenn wir jetzt auf die Unterstützung von Deutschland gucken, kann Deutschland diese Rolle Ihrer Meinung nach denn dauerhaft ausfüllen? Also vor allem politisch, finanziell, aber auch militärisch betrachtet.
Ich glaube, das könnte sie. Wir haben ja durch die Bereichsausnahme im letzten Jahr die Möglichkeit auch geschaffen, Schuldenaufnahme auch zu machen, um die Ukraine weiter zu unterstützen. Ich würde gerne noch mal zu dem Punkt zurückgehen, ob sich die NATO gut vorbereitet. Also mir geht es ja darum, dass die Europäer sich gut vorbereiten. Denn ein Szenario ist sehr wohl, dass die Amerikaner uns auch verunmöglichen, innerhalb des NATO-Rahmens zu agieren. Und da gibt es schon noch Dinge, die man tun könnte, um das Operative dann vorzubereiten. Und genau das passiert nicht. Das bekomme ich ja mit. Ich bin ja auch mit den Leuten im Gespräch, die es machen müssen. Und die machen es eben nicht, weil bis zur Tomahawk-Entscheidung diese Option überhaupt nicht gedacht wurde. So langsam gibt es da ein Umdenken auch in der deutschen Generalität, dass man das zumindest für möglich hält, dass man außerhalb des NATO-Rahmens sich verteidigen muss. Und da gibt es einfach Sachen, die technisch erstmal entwickelt, durchdacht, geübt werden müssen. Das passiert einfach gar nicht. Ein Panzer, den stellen Sie nicht einfach irgendwo hin, damit er einen Effekt hat, genauso wenig ein Kampfjet. Das muss in eine Führungsfähigkeit eingebaut werden und die liegt zurzeit 100% bei der NATO und dort in großen Teilen auch in amerikanischen Händen. Und da gibt es bisher noch keine Bewegung, sich davon unabhängig zu machen. Übrigens aus einem politischen Grund. Man befürchtet, dass wenn man das tut, man dann noch mehr den Amerikanern auf die Füße tritt und das will man nicht. Das halte ich für eine falsche Abwägung und für absolut unverantwortlich, wenn ich das so sagen darf. Zur Ukraine, ja, es ist schwierig, auch mit den industriellen Kapazitäten, die wir in Deutschland haben, da noch mehr rauszuwürgen. Das stimmt. Und ich bin auch dankbar, dass Friedrich Merz insgesamt den Kurs der Ampel fortgeführt und hat und durch die Bereichsausnahme ja auch intensivieren konnte. Es gibt aber einige Dinge, da passiert gar nichts. Wenn ich mir angucke, wie wir nicht gegen die Schattenflotte vorgehen, da muss man sagen, da wird niedrig hängendes Obst sozusagen am Baum hängen gelassen. Denn das Geld, das die Russen mit der Schattenflotte weiter verdienen, das geht ja sofort in deren Kriegswirtschaft. Hier könnte Deutschland noch deutlich aktiver werden und wird es nicht aus mir ehrlicherweise unverständlichen Gründen.
Schauen wir auf die Berichte, dass Putin womöglich erstmals ernsthaft zu Gesprächen über einen Waffenstillstand bereit sein könnte. Florian, wie wurde das in Ankara diskutiert?
Also das ist natürlich ein hochheikles Thema, weil da auch jeder europäische Staats- und Regierungschef seine eigene Sicht drauf hat und weil zum Teil auch unterschiedliche Geheimdienstinformationen kursieren. Man kann auch nicht über alles reden. Ich habe mich jetzt in den vergangenen Tagen an mehreren Stellen unterhalten mit Leuten im Bundeskanzleramt, beim Bundesnachrichtendienst und an anderen Stellen. Und was man vielleicht sagen kann, ist, dass der Eindruck herrscht, dass erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 jetzt der Eindruck herrscht, dass Putin zu Waffenstillstandsverhandlungen bereit sein könnte. Eben weil er massiv unter Druck gerät, weil die ukrainischen Angriffe insbesondere auf russische Treibstofflager, Tankstellen, Öltanks und manches mehr mittlerweile wirklich dem Land zusetzen, weil es in der Bevölkerung ankommt, weil die Sanktionen zumindest teilweise dann schon Schäden verursachen. Dass zugleich aber, wenn man dann nachfragt, was heißt das denn, keine Signale aus Moskau empfangen werden, dass die wirklich sprechen wollen. Man sieht dann, Putin wirft mal eine Nebelkerze, dann sagt er, naja, der Gerhard Schröder könne ja mal zu Gesprächen eingesetzt werden. Das empfindet man aber so, zumindest die Informationen, die ich erhalten habe, eher als taktische Ausweichmanöver. Und man wartet jetzt eigentlich drauf, dass aus Moskau mal ernstzunehmende Signale kommen. Es ist auch nicht so, das möchte ich dazu sagen, weil das manchmal kolportiert wird hierzulande in manchen Medien und auch von manchen politischen Lagern, dass man das hier in der Bundesregierung einfach auf sich zukommen lasse und einfach abwarte, bis der Putin irgendwann mal den Telefonhörer in die Hand nimmt. Man signalisiert schon, dass man reden möchte und kann auf diplomatischen Kanälen. Aber bislang gibt es offenkundig keinen echten Widerhall, dass der Kreml wirklich sagt, jawohl, jetzt reden wir mal, in welchem Format auch immer. Aber nochmal, es wird gesagt, es gibt jetzt ein Fenster der Gelegenheiten, das sich jetzt öffnen könnte, eben weil Putin unter massivem Druck steht, sodass möglicherweise in den nächsten Wochen, ja, vielleicht in irgendeiner Art und Weise es dann doch zu Gesprächen kommen könnte.
Der Blick auf die Ukraine führt uns direkt zur nächsten großen Frage dieses Gipfels. Wer garantiert eigentlich Europas Sicherheit, wenn die USA unberechenbarer werden? Denn es geht ja nicht nur darum, ob Europa mehr Geld für Kiew bereitstellt, es geht auch darum, ob Europa militärisch selbst handlungsfähiger wird. Florian, nochmal zu dir. Du hast aus Ankara berichtet, dass die Europäer fast wie eine Art Musterschüler wirken. Sie wollten Trump zeigen, dass sie ihre Hausaufgaben gemacht haben. Gleichzeitig planen die USA, weniger militärische Fähigkeiten unter NATO-Kommando bereitzuhalten. Hast du gemerkt, wie präsent die Sorge vor Ort war, dass Europa nicht mehr nur zahlen muss, sondern dass sie faktisch amerikanische Fähigkeiten ersetzen müssen?
Ja, natürlich, das ist überall greifbar. Und auch in der Ratssitzung, also in der eigentlichen geschlossenen Sitzung, wo die dann zusammensaßen, die Staats- und Regierungschefs, das lief so ab, dass Trump vor sich eine Tabelle liegen hatte. Da konnte er genau sehen, welches Land wie viel jetzt für Verteidigung ausgibt. Und dann sind die Einzelnen aufgerufen worden und mussten sich eben erklären. Und insbesondere der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez, der bislang sehr zurückhaltend war, ist da schon unter Druck geraten und hat angefangen, seinen Kurs neu zu justieren und jetzt zu erklären, dass er eben auch mehr rüsten will. Insofern ja, es gibt diese Sorge, dass es nicht schnell genug gelingt, diese amerikanischen Kapazitäten, die jetzt absehbar zurückgezogen werden, zu ersetzen. Es passiert aber auch was. Und die Tomahawks, die Frau Nanni vorhin angesprochen hat, das ist ja jetzt die Meldung, die Friedrich Merz in seiner Regierungserklärung bekannt gegeben hat am Donnerstag, die sind ein gutes Beispiel, weil sie eben eine Fähigkeitslücke füllen, also Langstreckenmarschflugkörper, die bis zu 2500 Kilometer weit fliegen können, also sogar Moskau erreichen könnten, nicht weil Deutschland Moskau angreifen will, sondern weil man einfach weiß, die Russen haben ihre Marschflugkörper entsprechend nah an der NATO-Grenze stationiert. Und man möchte dem einfach was entgegenhalten, um dem Kreml zu signalisieren, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Im Zweifelsfall können wir uns selber verteidigen. Und weil die Amerikaner eben entgegen des Versprechens von Joe Biden nicht mehr bereit sind unter Trump, solche Marschflugkörper aus ihrer Hand in Europa zu stationieren, springt Deutschland jetzt in diese Bresche und sagt, naja, dann kaufen wir die Dinger. Und das war jetzt schon ein großer Deal, der da verkündet wurde.
Bleiben wir einmal kurz bei den Tomahawks Mittelstreckenraketen, Frau Nanni. Ist das aus Ihrer Sicht der richtige Schritt zur Abschreckung?
Ja, wir haben das ja damals begrüßt, die Vereinbarung, die es zwischen Scholz und Biden dazu gab, auch mit der Aussicht darauf, dass Europa solche Fähigkeiten selber entwickelt. Dass Trump das Versprechen dann vielleicht nicht halten würde, hätte man eher drauf kommen können. Ich muss auch sagen, ich würde gerne bei diesem Podcast in einem halben oder in einem Jahr nochmal nachhalten, ob die Tomahawks denn dann wirklich gekommen sind. Das ist meiner Meinung nach noch keine ausgemachte Sache. Wir kennen Donald Trump gut und er ist durchaus in der Lage, auch Entscheidungen mehrfach innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen nochmal zu revidieren. Ein weiteres kritisches Wort aus Berlin oder einmal mit dem falschen Fuß aufgestanden und plötzlich gibt es doch keine Tomahawks mehr in Deutschland. Aber ja, es ist die richtige Entscheidung gewesen, die damals von der Ampelregierung mitgetragen wurde. Und zwar aus dem Grund, dass Berlin sehr wohl auch im Fokus Russland steht und zwar auch militärisch, meiner Meinung nach ab Tag 1, wenn Russland die NATO angreifen sollte. Und wir sehr wohl das nicht nur aus symbolischer Abschreckung brauchen, sondern auch für den Fall, dass es zu einer russischen Aggression gegen das Bündnis kommt. Warum sollte Russland warten, bis NATO-Kräfte oder andere insgesamt europäische Kräfte durch Deutschland durch ins Baltikum mobilisiert haben? Selbstverständlich wird Deutschland direkt am ersten Tag mit angegriffen, sollte es zu so einer Auseinandersetzung kommen. Und deswegen ist das militärisch von höchster Relevanz.
Zeigt dieser Kauf, Frau Nanni, nicht auch, wie abhängig Europa von solchen Schlüsseltechnologien weiterhin von den USA ist? Und wenn ja, was müsste passieren?
Ja, das, was damals schon beschlossen wurde, ist ja das ELSA-Projekt, wo einige Europäer sich zusammengetan haben und gesagt haben, diese Fähigkeiten, die werden wir jetzt selber für uns entwickeln. Sie können so eine Abhängigkeit von Amerika nicht von einem Tag auf den anderen loswerden. Und ich glaube, dass es auch manchmal etwas zu hoch gejazzt wird. Wir sind auch untereinander voneinander abhängig. Ich kann auch keine deutschen Streitkräfte ohne andere europäische Industrien dauerhaft durchhaltefähig ausrüsten. Das ist so. Ich kann nicht mal ohne China die deutschen Streitkräfte dauerhaft durchhaltefähig ausrüsten, weil bestimmte Produkte einfach in die globalen Lieferketten aus China kommen. Und damit müssen wir leben, lernen und identifizieren, an welchen Stellen mehr Unabhängigkeit dringend geboten ist und an welchen Stellen man das Risiko weiterhin in Kauf nehmen kann.
Da war es übrigens interessant zu sehen, Nicole, was jetzt beschlossen wurde und was Mark Rutte verkündet hat. Ich habe vorhin diese Rüstungsdeals angesprochen, das kann man vielleicht noch konkreter machen, weil es Bezug nimmt auf das, was Frau Nanni gerade sagte. Die NATO versucht sich jetzt organisatorisch unabhängiger zu machen in den Lieferketten von solchen Produkten, die beispielsweise aus Asien, aus China kommen, was seltene Erden und anderes anbelangt. Das ist nicht einfach. Es gibt aber manche Mittel und Wege, wie man das möglicherweise aufbauen kann. Nur mal so ein Beispiel, in Serbien beispielsweise gibt es auch Vorkommen von solchen seltenen Erden, keine einfache Regierung. Damals hat sich schon Olaf Scholz sehr dafür eingesetzt, dass man da zu einem gemeinsamen Deal kommt. Also sowas wird angebahnt und verstärkt. Zweites Beispiel, konkrete Waffensysteme oder auch Transportsysteme. Die NATO braucht dringend in Europa, also die europäischen NATO-Staaten brauchen dringend Überwachungsdrohnen. Die sollen jetzt gekauft werden. Das sind so sehr, sehr große Drohnen, die in sehr hoher Höhe fliegen, 15.000 Kilometer, mit denen man ganze Weltregionen überblicken kann. Die Amis haben sowas, die Europäer haben es bislang nicht, braucht man aber, wenn man in eine kritische Situation kommt, um ein Gefechtsfeld zu überblicken. Weiteres Beispiel, Transportmaschinen, also diese riesengroßen Airbus-Maschinen, die dann eben schweres Gerät von A nach B bringen können. Auch daran gibt es gegenwärtig einen Mangel. Sollen jetzt angeschafft werden, sollen verstärkt werden. Noch ein Beispiel hat ja auch für Schlagzeilen gesorgt, das U-Boot-Abkommen, dass eben jetzt die Kanadier sich entschieden haben, nicht ein südkoreanisches U-Boot anzuschaffen, sondern eines, was Norwegen und Deutschland gemeinsam entwickelt haben, was in Deutschland gebaut wird, also deutsche U-Boot-Technologie. Der Kanzler stellt es so dar, als seien es die modernsten U-Boote weltweit. Dazu kann man dann wiederum sagen, mit solchen U-Booten kann man auch die Tomahawk-Marschflugkörper abschießen. Also das passt schon alles irgendwie ineinander. Aber ich stimme zu, wenn man schon die Stirn runzeln kann und sich fragt, naja, wie lange dauert das denn alles, bis das dann wirklich alles da ist und einsatzfähig ist? Denn das ist ja eine riesengroße organisatorische Koordinationsleistung, die da notwendig ist. Und gleichzeitig sehen wir, dass eben diese jetzt beschlossene freiwillige Wehrdienstzeit offenbar nicht genügt, um genug Rekruten in die Bundeswehr hineinzubekommen in einem relativ kurzen Zeitraum. Plakatives Beispiel, die deutsche Truppe, die da jetzt in Litauen ausgerüstet wird, die bis zu 5.000 Mann und Frau stark sein soll, sucht händeringend Leute, die das machen wollen, ja, weil es einfach zu wenige sind, die dann wirklich bereit sind, trotz sehr guter Konditionen dort ihren Dienst zu leisten. Und da kann man schon kritisch nachhaken, ob hierzulande überall schon die richtigen Hebel in Bewegung gesetzt worden sind.
Dann haken wir doch mal nach, Frau Nanni. Wie sehen Sie das? Was müsste da vielleicht auch der nächste Schritt sein?
Also in Litauen war ich jetzt, seitdem ich Abgeordnete geworden bin, ich glaube 9-mal, davon 7-mal am Standort in Rukla. Und die Einsatzbedingungen dort sind nicht wunderbar. Es ist viel in Aussicht gestellt worden für die Brigade. Die Erfahrung, die diejenigen Soldatinnen und Soldaten machen, die jetzt vor kurzem noch da waren, ist sehr kleine Zimmer mit mehreren Leuten in Containerbauweise, teilweise bei der Versorgung im Alltag Probleme und auch wenig Möglichkeiten rauszukommen vom Standort. Die Perspektiven für die Brigade sind deutlich besser, viel besser. Aber diese ganzen Soldatinnen und Soldaten, die sich jetzt nicht melden, die melden sich deshalb nicht, weil sie schon mal in Litauen waren und genau diese Erfahrung gemacht haben und nämlich das Gefühl haben, dass sie wissen, worauf sie sich einlassen und genau darauf keine Lust haben. Ebenfalls abgeschafft wurde der Missionsstatus. Das macht was im Portemonnaie. Und wir haben es diese Woche im Ausschuss auch beraten. Und das Ministerium fragt einfach nicht nach bei den Soldatinnen und Soldaten, warum meldet ihr euch nicht? Wenn sie fragen würden, dann würden sie sehen, es gibt ein, zwei Dinge, die im Alltag, wenn sie da so lange sekundiert sind, wirklich relevant sind für die Lebensqualität, an denen man ansetzen müsste, damit vor allem die Mannschafter sich in größeren Nummern melden. Das ist kein Motivationsproblem, sondern das ist einfach das Problem, dass das Ministerium leider dazu neigt, erst dann, wenn die Probleme auftreten, die Leute vielleicht mal in den Blick zu nehmen, um die es eigentlich geht. Bisher haben sie das bei Litauen auch noch nicht gemacht. Und ich glaube, das ist das Gleiche bei der Rekrutierungsfrage. Wenn jemand sich bei der Bundeswehr meldet und Interesse hat und der kriegt 4 Monate später das erste Mal eine E-Mail zurück, dann geht er zur Polizei oder macht seine Lehre um die Ecke. Das BA PersBW, die für die Personalgewinnung zuständig sind, da zeigen alle, die da in der Verantwortung sind, so wie in diesem Spider-Man-Meme, aufeinander, warum das nicht klappt mit dem Personal. Die Bereitschaft unter den jungen Leuten und auch die Bereitschaft von Menschen meines Alters und jünger und ein bisschen älter in die Reserve reinzugehen, ist sehr hoch. Aber das Haus, man hat den Eindruck, wehrt sich mit Händen und Füßen, diese Leute auch aufzunehmen. Wir bekommen als Abgeordnete jede Woche Meldungen von Leuten, die völlig verzweifelt sind, weil sie seit Monaten, teilweise seit Jahren versuchen, in die Reserve reinzukommen und sich diese Bürokratie einfach richtig, richtig abweisend verhält. Und da hat der Minister sich zu wenig drum gekümmert. Das ist alles so Kleinkram, das interessiert Boris Pistorius nicht so richtig, aber Kleinvieh macht auch Mist und das ist deutlich effektiver, als jetzt Leute zu zwingen.
Bei dem ersten Teil stimme ich zu, also das höre ich auch, dass an vielen Stellen einfach die Absprachen, die Behörden, ja, Bürokratie nicht gut genug funktioniert, dass Willige dann eben nicht schnell Auskunft bekommen, auch nicht schnell genug ein Angebot bekommen, dass das auch in einigen anderen europäischen Ländern deutlich effizienter und besser organisiert ist. Dazu muss man sich sicherlich auch nochmal anschauen, aus welcher Situation wir jetzt gerade kommen. Also nach der Aussetzung der Wehrpflicht ist einfach der ganze Apparat, ja, zurückgebaut worden und es geht nicht schnell genug, ihn wieder wirklich effizient zu organisieren. Beim letzten Punkt möchte ich widersprechen, haben wir hier im Podcast auch schon diskutiert. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass es dringend wieder eine Wehrpflicht braucht angesichts der Bedrohungslage in Europa, dass wir es uns schlicht nicht leisten können, weiter mit diesem freiwilligen Modell zu hantieren. Und ich kenne alle Argumente, die dann sagen, ja, die Bürokratie ist noch gar nicht weit genug und die Kasernen und so weiter. Ich lasse das alles nicht gelten. Ich glaube, angesichts dieser Bedrohung durch so ein aggressives neoimperialistisches Regime im Kreml müssen wir viel schneller die gesamte Gesellschaft mitnehmen und verpflichten darauf. Ich habe ja hier schon mal erzählt, ich war mit Bundespräsident Steinmeier in Schweden und Finnland. Die ganze Gesellschaft ist darauf getrimmt, im Krisenfall, egal ob das jetzt ein Verteidigungsfall ist oder ein Cyberangriff oder ein Stromausfall oder was auch immer, sich zu beteiligen. Da weiß jede und jeder, was er oder sie tun soll. Ich glaube, in diese Richtung müssen wir auch gehen und habe selber die Erfahrung gemacht, als ich war nicht Wehrdienstleistender, sondern Zivildienstleistender. Wenn man das einmal mitgemacht hat und eben erkannt hat, ich kann diesem Land etwas geben, in welcher Rolle auch immer und ich bin verpflichtet dazu und ich mache das dann auch, dann geht man als anderer Mensch hinten raus und ich glaube, da müssen wir wieder hinkommen.
Da muss ich widersprechen. Die Finnen und die Schweden hatten 70 Jahre Zeit. Ich finde das ein bisschen ideologisch mit der Wehrpflicht häufig besprochen, auch von Ihnen jetzt. Ich muss ja was vorschlagen, was funktioniert für unser Land und was für diese Streitkräfte funktioniert. Und nicht etwas, was man sich abguckt in anderen Ländern. Die haben 70 Jahre lang, waren die nicht im Bündnis. Die Bundeswehr gibt's nur, damit wir in die NATO eintreten konnten. Schweden und Finnland haben was ganz anders organisiert. Die Norweger auch, die Dänen auch. Und auch die Balten sind ganz anders drauf. Ich muss doch Vorschläge machen, die für unser Land funktionieren. Und wenn ich Umfragen sehe, wo es dann heißt, 5% der Deutschen würden das Land mit der Waffe in der Hand verteidigen, dann sind das 4 Millionen Leute ungefähr. Also so viel brauchen wir nicht. Wenn nur jeder Vierte dazu zu motivieren ist und so was gebrauchen, dann haben wir schon mehr als genug. Und in der Ukraine kämpft auch niemand, der 20 ist. Fast niemand. Die meisten sind so alt wie ich oder älter. Ich bin jetzt 39. Und der Krieg, der kommt ja nicht 2040. Der kommt auch nicht 2030. Der kommt, wenn er kommt, demnächst. Und da muss ich ja was anbieten, was demnächst auch funktioniert. Und eher die Leute halten, die jetzt schon da sind, die Leute wieder zurückgewinnen, die eine Zeit lang schon mal verpflichtet haben. Die sind ja alle schon ausgebildet. Anstatt irgendwelche 17- und 18-Jährige in System reinzudrücken, auf das sie vielleicht keine Lust haben und dann darauf zu warten, dass sie in 4, 5 Jahren vielleicht gut ausgebildete Soldatinnen sind. Das ist mir zu unpragmatisch. Ich glaube, die Zeit haben wir nicht.
Ich sehe es, wie gesagt, genau andersrum. Und ich glaube auch nicht, dass es um Lust geht, sondern es geht um Pflicht. Weil sie es so beschreiben, wie es ist, und das ist auch das, was ich vom Bundesnachrichtendienst höre, dass wenn Putin so etwas planen könnte, also an der NATO-Grenze zu zündeln, dass das dann eher eine Frage von 2028, 2029 sein könnte, dann müssen wir uns jetzt darauf vorbereiten. Und dann können wir nicht darauf bauen, dass wir dann mit dem gegenwärtigen Zustand der Bundeswehr da gut durchkommen. Da brauchen wir de facto wieder eine Situation wie in den 1970er, 80er Jahren, 90er Jahren, als wir eben eine Wehrpflicht hatten. Und ja, nicht jede und nicht jeder hat dann Lust im Verteidigungsfall, das dann wirklich ernst zu nehmen und eben den Dienst zu leisten. Da gibt es dann immer noch welche, die sagen, ohne mich, das ist normal. Aber dass wir als ganzes Land diese große Gefahr, diese Bedrohung ernster nehmen, indem wir sagen, jawohl, zur staatsbürgerlichen Pflicht gehört es eben auch, diesem Land etwas zu geben, sei es an der Waffe, sei es im Krankenhaus, sei es im Zivilschutz, sei es sonst wo, das kann ich mir nicht ausreden lassen, offen gestanden. Aber vielleicht müssen wir das nochmal ausführlicher diskutieren.
Aber ich finde
Aspekt.
Die Verknüpfung, dass ich es nicht ernst nehme und dass ich deswegen gegen die Wehrpflicht bin, das weise ich zurück aufs Allerschärfste.
Ist angekommen.
Ich glaube, ich bin im Parlament eine von denjenigen, ich zähle die Monate runter, die es mit am ernstesten nimmt. Aber genau deswegen die Leute, die schon was können, halten, mal reinholen, Zivilisten, die schon was können und 18-Jährige werden diesen Krieg nicht gewinnen. Aber genau, ich sage jetzt nicht, lesen Sie unseren Entschließungsantrag zum Wehrdienstmodernisierungsgesetz. Da stehen so ein paar Vorschläge drin, wie man sehr pragmatisch das Personal erhöhen könnte.
Weil
das
Vorschlag zur Güte. Frau Nanni, wir machen einfach nochmal einen Podcast, wo wir dieses Thema nochmal vertiefen.
Ja, finde ich gut.
Genau das wollte ich jetzt auch vorschlagen. In den nächsten Wochen machen wir sehr gerne. Auch anschließend die Frage an Sie, liebe Hörer. Wie sehen Sie das? Gehen wir direkt auf die Frage mit Wehrpflicht. Ja oder nein? Schreiben Sie uns sehr gerne. Bis dahin sage ich jetzt erst einmal vielen Dank, Frau Nanni, für dieses Gespräch.
Danke. Tschüss.
Und danke auch an Florian Harms für die Eindrücke aus Ankara.
Vielen Dank auch von mir. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne, empfehlen Sie uns weiter oder schreiben Sie uns Ihre Gedanken zur Sendung. Ich bin Nicole Fuchs-Wiecher. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.